Ausgerechnet in der Wüste, in einem Land, das vom Erdöl lebt. Dort versammeln sich gerade tausende Menschen aus aller Welt, um unseren Planeten zu retten. Auf der 28. Weltklimakonferenz geht es um die Einhaltung des Zieles, auf das man sich gemeinsam in Paris geeinigt hatte. 1,5 Grad. Mehr darf sich unsere Erde nicht erwärmen, sonst drohen Hitze, Dürre und Überschwemmungen. Bisher sind wir nicht auf dem richtigen Pfad, die Maßnahmen nicht ausreichend. Deutschland und die Arabischen Emirate versprechen zu Beginn mehr Geld. Reicht das oder müssen wir feststellen, UN-Klimakonferenz in Dubai, wieder nur heiße Luft? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Gunter Thiersch ist bei uns. Sie kennen ihn. 34 Jahre lang hat er Ihnen im ZDF erklärt, wie das Wetter wird. Jetzt erklärt er vor allem den Klimawandel und setzt sich für den Klimaschutz ein. Und er ist natürlich von Beruf Meteorologe. Ich begrüße Stefan Kohls. Er ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, IFW. So ist es richtig. Ich begrüße Xi Ming, freier Journalist aus China, seit 1989 im Exil in Deutschland. Und zugeschaltet von der UN-Klimakonferenz in Dubai ist uns Luisa Neubauer, Gesicht und Stimme der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Deutschland. Schönen guten Abend, Frau Neubauer. Frau Neubauer, das ist jetzt Ihre fünfte Klimakonferenz. Welches Ergebnis erwarten Sie denn?
Im besten Falle, das ist wirklich das beste Szenario, was wir uns vorstellen können, sendet diese Klimakonferenz das Signal, dass man bereit ist, um aus fossilen Energien auszusteigen und das weltweit. Und das wirkt natürlich paradox, weil dieses Signal soll eben aus Dubai geschickt werden, einem Staat, der jetzt nun alles andere außer erneuerbar ist. Aber genau das ist vielleicht diese Ambivalenz, die diese Konferenz überbrücken muss. Ich glaube, es gibt noch eine zweite ganz wichtige Botschaft von dieser Konferenz oder einen wichtigen Autor dieser Konferenz. Wir erleben gerade, wie weltweit Bündnisse bröckeln, aber auch Menschen, Gesellschaften Vertrauen verlieren in demokratische Institutionen und in ihre Regierung. Das heißt, in meinen Augen ist diese Konferenz auch ein ganz entscheidender Ort, wo dieses Vertrauen im besten Fall gestärkt wird und wiederhergestellt wird, wo es geht und wo ganz klar gemacht wird, man kann sich weiterhin auf internationale Prozesse verlassen. Es gibt hier Staaten, die zusammenkommen, damit Menschen weltweit, egal wo sie aufgewachsen sind, egal wo sie leben, egal wie alt sie sind, sicher sein können vor der Klimakrise.
Es gibt ja aber, es ist schon eigentlich merkwürdig, dass, glaube ich, über 90.000 Menschen dort eben in eine klimatisierte Wüste fahren und natürlich auch viel CO2 ausstoßen, allein schon bei diesen Reisen. Ist es das wert?
Wir müssen miteinander reden. Ich finde es auch skurril an einem Ort wie Dubai. Ich bin hier im 19. Stock. Es ist natürlich ein merkwürdiger Ort, um so eine Konferenz auszutragen. Und natürlich müssen wir uns da auch über die Klimabilanzen Gedanken machen. Gleichzeitig, wenn wir weltweit zusammenkommen wollen, mit all den Differenzen, die auch ganz offensichtlich sind, dann braucht es Treffen, dann braucht es physische Treffen. Dass sie jetzt noch viele andere Leute sind, die jetzt gar nicht irgendwie mit verhandeln, sondern was auch immer hier machen, gut, das ist jetzt, finde ich, geschenkt. Die Verhandlerinnen und Verhandler wissen ja, was sie hier tun müssen. Die werden das auch machen, die werden sich nicht ablenken lassen, dass rundherum jetzt hier irgendwie Programm stattfindet. Das finde ich jetzt kein zentrales Problem. Vielmehr geht es ja darum, dass dann hier wirklich was erarbeitet wird. Und das ist natürlich der große Auftrag. Die Theorie von dieser Konferenz ist ja, dass man auch gerade die Staaten, die jetzt noch nicht die Klimavorreiter sind, eben an Bord holen muss. Sonst machen die einfach weiter mit ihrem fossilen Programm und alle anderen singen irgendwie einen Klimaringel rein. Ob das aufgeht, was sich die COP-Präsidentschaft hier ausgedacht hat an Programmatik, ja, das werden wir sehen. Wir sind auf jeden Fall im Vorfeld natürlich skeptisch. Hier gibt es kein Vorschussvertrauen von uns. Und genau deshalb sind wir Aktivistinnen ja auch hier, um Druck zu machen und dafür zu sorgen, dass hier eben nicht Greenwashing stattfindet, sondern tatsächlich echte, verlässliche Politik gemacht wird.
Schauen wir uns an, was gemacht werden müsste, Herr Thiersch. Wir merken ja Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürre, Starkregen. All das hat ja zugenommen. Also man spürt ja diesen Klimawandel auch. Kann diese Klimakonferenz daran überhaupt noch etwas ändern?
Ich glaube, man kann daraus immer etwas ändern. Und Frau Neubauer hat völlig recht. Wir müssen miteinander reden und ich halte das auch erstmal für das Wichtigste. Ja, das war bei den vergangenen COPs ganz genauso. Aber sicherlich wäre es natürlich schön, man könnte sich darauf verständigen, dass man aus den fossilen Energieträgern aussteigt. Ja, und das halt zumindest in einer Absichtserklärung. Jedes zehnte Grad, das wir sozusagen reduzieren oder sagen wir an der Erwärmung tatsächlich knapsen, ja, indem wir sie verhindern. Jedes Zehntel ist unheimlich wichtig, ja, weil mit jedem Zehntel haben sie enorme Auswirkungen auf diesen Globus. Und dieses Jahr ist ja ganz besonders extrem. Und das hängt natürlich einerseits mit dem Klimawandel zusammen, aber zum anderen auch mit dem Klimaphänomen El Niño, dass ja jetzt schon die Temperaturen seit Juli auf der Erde um 0,3 bis 0,4 Grad in einem Sprung erhöht hat. Wir sind bei 1,4 Grad im Oktober weltweit gesehen und werden wahrscheinlich dieses Jahr auf knapp 1,3 Grad kommen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder etwas abnehmen. Ja? Aber wir sind schon so weit und das ist schon bedenklich, dass wir tatsächlich ein Jahr mit solchen hohen Temperaturen haben. Was natürlich jetzt Klimawandel und dieses El Niño-Phänomen im Pazifik. Ja, da sind die Winde schwächer, das Meer wird heißer, die Meerwassertemperaturen nehmen
aber
zu.
Aber den El Niño können wir ja nicht beeinflussen.
Nein, den können wir nicht beeinflussen. Wir wissen nur, dass der El Niño teilweise häufiger kommen wird mit Zunahme des Klima oder mit weiteren Zunahme des Klimawandels.
Okay. Herr Kurz, es geht bei dieser ganzen Diskussion um den Klimaschutz. Das Stichwort ist die Transformation, das, was wir alles umbauen müssen, die Elektrifizierung, all das. Welche Zeichen braucht es ja für die Wirtschaft von solch einer Klimakonferenz?
Naja, das Problem dieser Klimakonferenzen liegt ja darin, dass es hier um ein globales Kollektivgut geht. Also es muss, damit das Ganze überhaupt einen Effekt hat, dafür sorgen, dass die Emissionen im globalen Maßstab auf ein bestimmtes Maß gebracht werden und eben nicht nur in einem Teil der Welt. Wir sind ja derzeit in Westeuropa und in Nordamerika dabei zu sagen, wir wollen bis, sagen wir mal, 2050 diese beiden Kontinente dekarbonisieren. Das ist aber eben für die Klimaproblematik keine hinreichende Bedingung, dass wir dann dadurch irgendeinen Effekt haben. Und aus ökonomischer Sicht ist eben wichtig, dass es wirklich hier koordiniert zugeht. Und genau darin liegt die Schwierigkeit. Denn hier kommen Länder miteinander zusammen, die auf ganz unterschiedlichen Entwicklungsniveaus sind. Es ist kein Zufall, dass wir in den hochentwickelten Ländern diese Klimadebatte relativ hoch priorisieren und in anderen Teilen der Welt, wo noch ganz andere Entwicklungsschritte ausstehen, eben noch nicht. Und genau darin liegt eben die Schwierigkeit. Und es zeigt eben auch, dass wir immer wieder diese Konferenzen haben. Die Transformation ist kein Selbstläufer. Das heißt, es geht nur, wenn das politisch flankiert wird. Von alleine geht es nicht, weil da eben die fossilen Energien, wenn wir von den externen Effekten, also von den Emissionseffekten absehen, eben derzeit immer noch unschlagbar billig sind.
Ja. Herr Xi, wenn man sieht nach dieser wirtschaftlichen Problematik, die wir haben und dieser globalen Entwicklung, dann ist natürlich China ganz weit da vorne, ist eben der weltweit größte Emittent. Auf der anderen Seite natürlich die USA, die viele Treibhausgase ausstoßen. Es gibt eine Menge Ambitionen bei China, Vorreiter zu werden, glaube ich, bei der Elektromobilität zum Beispiel. Also wie wird sich China präsentieren auf der COP?
China präsentiert sich natürlich auf der einen Seite als Vorreiter. Man lobt sich, wir haben die größten Windparkskapazitäten, wir haben die größten Kapazitäten von Sonnenenergien. Man verschweigt allerdings die Tatsache, dass der Anteil dieser erneuerbaren Energie im chinesischen Stromnetz kaum steigt, sondern stagniert. Es wird wahrscheinlich sogar noch weiter sinken, weil andere Probleme sich jetzt zuspitzen, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Die Politik konzentriert sich auf die Konjunkturschwäche, auf die Rezession. In der Rezession wird alles teurer, die Energieträger besonders. Das heißt, man schwört jetzt wieder zunehmend auf die heimatliche Kohle. Vorher hatte man ja angekündigt, bis 2060 ganz neutral zu werden, also klimaneutral. Jetzt erwähnt man mit keinem Wort noch das Ziel. Man erwähnt auch nicht mehr das Ziel, die Kohlenanteil an dem Strom deutlich zu senken, mit einem Zeitplan, den man schon eigentlich in Paris schon thematisiert hat. Also das sind eigentlich Zeichen dafür, dass in einer Wirtschaftskrise, die jetzt gerade am Beginn steht, die Prioritäten neu gesetzt werden, die nicht gerade zugunsten des Klimaschutzes sind.
Was machen wir damit, Herr Thiersch, wenn wir das hören, dass ein Land wie China, die nun mal so eine große Wirtschaftsmacht sind, sagen, unsere Prioritäten sind das nicht mehr. Und dann sollen wir aber mit unserem kleinen Anteil trotzdem versuchen, das weiter zu retten?
Ja, so wird es nicht klappen. Das ist klar. Also man muss schon versuchen, auch die Chinesen irgendwie ins Boot zu holen. Keine Frage. Wie, weiß ich nicht. Ich war noch nie auf einer Klimakonferenz, wie es dazugeht. Aber sicherlich müssen wir sehen in Deutschland, dass wir versuchen, es irgendwie hinzukriegen. Das ist ja auch irgendwie so ein Weg, wo man sagen kann, okay, das könnte für andere Länder natürlich ein Beispiel geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Ausbau der Erneuerbaren in China, der ja bisher sehr stark war, dass man den vielleicht noch besser koordiniert oder noch verstärken kann, damit die da auch langfristig oder mittelfristig von der Kohle sozusagen wieder wegkommen, obwohl sie ja immer noch Kohlekraftwerke bauen. Ja, das ist ja schrecklich ohne Ende. Ja.
Ja, Frau Neubauer, wie sehen Sie das? Also wie kommt man damit, wenn man, Sie sind nun auf dieser globalen Konferenz, wo es darum geht, dass alle eben aussteigen sollen aus den fossilen Energien, dann sehen Sie aber, wie China wirtschaftet. Also ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, eigentlich hat das alles gar keinen Sinn, solange ein Land wie China da nicht mitmacht?
Ja, was ist das doch, also was ist das denn für eine Haltung jetzt? Also natürlich, wir können so lange bis zum Sonnenuntergang um die Welt rumziehen und immer ein Land finden, was noch weniger macht und auf das wir noch warten wollen. Aber das ist ja nicht, wie internationaler Fortschritt jemals funktioniert hat. Also es ist ja nicht so, ne, wir mit der Klimakrise stehen vor einem außergewöhnlichen internationalen Komplex, das stimmt, aber es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon in ganz, ganz vielerlei Hinsicht den menschlichen Fortschritt dadurch beschrieben, dass sich nicht eben die Länder, die was machen können, immer haben aufhalten lassen von denen, die noch weniger machen, sondern sich zusammengetan haben, um nach vorne zu gehen. Und letztendlich ist das, wie das Pariser Klimaabkommen entstanden ist. Das Pariser Klimaabkommen war möglich, weil Demokratien weltweit, insbesondere die USA, insbesondere Europa, gesagt haben, wir machen das, wir ziehen das durch und dann China mit einbinden konnten. Weil China natürlich auch nichts macht, wenn die auf uns gucken und sagen, ja, ihr redet hier rum von euren Klimavorhaben und was auch immer, aber haltet am Ende nicht die Ziele ein. Das heißt, wenn man eine diplomatische, echte Chance haben möchte, große Player wie China einzubinden, dann muss man seine eigenen Hausaufgaben machen und darf sich in keiner Sekunde irgendwie China als Ausrede suchen, noch weniger zu machen. Und da würde ich auch einmal widersprechen, wohin wurde gesagt, es sei irgendwie jetzt nur die reichen Staaten, die Klimaschutz wichtig fänden und der Rest irgendwie würde das anders sehen. Auch das stimmt ja faktisch nicht. Was wir bei dieser Konferenz erleben und wie wir auch, was wir schon seit dem Pariser Klimaabkommen erleben, ist, dass die ambitioniertesten Staaten hier schon längst die Staaten sind, die sogenannten Vulnerable States. Das sind die Pazifikinselstaaten. Das sind diejenigen, wo die Klimakrise schon längst Alltag ist. Das sind diejenigen, die hier unter anderem richtig Druck machen, weil für die Klima längst keine wirtschaftliche Kalkulation mehr ist, irgendwas vom Zukunftsszenario oder vielleicht so eine theoretische Transformationsfrage, sondern es ist deren Realität. Es werden Inselstaaten, die hier heute bei der Klimakonferenz noch vertreten sind, die wird es eines Tages nicht mehr geben. Das sind Existenzen, die verloren gehen. Und das heißt, wir müssen uns auch an der Stelle, glaube ich, einmal fragen, wem sind wir hier was schuldig? Wir sind es einerseits den anderen Demokratien, denen wir Versprechen gemacht haben, auch China, die ja mit beim Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, schuldig, dass wir vorangehen, dass wir uns nicht aufhalten lassen, dass wir diese Ausredensuperei beenden, das Fingerpointing, sondern beweisen, dass wir uns an Versprechen halten und sich niemand an uns eine Ausrede nehmen kann. Und auf der anderen Seite verstehen, längst gibt es Staaten, die auch hier darum kämpfen, dass sie heute Kompensation erfahren, dass heute ihre Lebensgrundlagen geschützt werden.
Die jetzt ja auch.
Die rechnen schon nicht mehr um Emission A oder Emission B. Die überlegen sich, kann es uns noch weitergeben?
Ja, diese armen Staaten sollen ja jetzt auch unterstützt werden durch einen Fonds auch, da wo Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate sich jetzt entschieden haben, 200 Millionen da zumindest den Anfang zu machen. Das ist jetzt ja auch nicht so viel. Herr Kurz, aber Sie wollten darauf reagieren.
Ja, diese Inselstaaten, das sind ja nicht die relevanten Emittenten von CO2, dass die eine andere Interessenslage haben, das liegt ja auf der Hand. Aber wir müssen ja die großen Emittenten und die es noch werden können, beispielsweise in den Ländern von Afrika, dazu bringen, eben auf diesen Zug auch aufzuspringen. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung, die nicht nur für uns funktioniert, sondern die dann auch global skalierbar ist. Das ist die Bedingung dafür, dass wir überhaupt darauf hoffen können, dieses System koordiniert zu bekommen. Andernfalls wird es nicht gelingen, denn diese Konferenzen zeichnen sich ja dadurch aus, man will einen Minimalkonsens am Ende finden. Jeder hat ein Veto, also alle müssen zustimmen. Und am Ende ist das Ganze nicht mal verbindlich. Sie haben auch keine Sanktionen. Das heißt, sie müssen jetzt strategischer denken und sich überlegen, dass die guten Absichten, die man hat, auch mit einer ökonomischen Logik unterlegt sind. Nur durch gute Absichten werden sie auch nach 280 Klimakonferenzen nicht zum Ziel kommen, sondern sie müssen schon auch ein gewisses Drohpotenzial aufbauen gegenüber denjenigen, die nicht kooperieren wollen.
Ja, was ist denn, ist die ökonomische Logik inzwischen für die Wirtschaft, sagen wir auch mal für die deutsche und europäische Wirtschaft, ist, dass das Klimaschutz keine Bremse ist, sondern wirklich die Beschleunigung für wirtschaftliches Wachstum?
Nein, also das wird das wirtschaftliche Wachstum nicht beschleunigen, sondern tendenziell dämpfen, denn wir brauchen jetzt mehr Ressourcen, um noch dieselbe Energie zu produzieren wie vorher. In einem sehr langfristigen Blick soll das natürlich am Ende auch der Wirtschaft helfen, also dann, wenn diese Klimaeffekte so eintreten, wie man sich das erhofft, dann hat das natürlich auch eine ökonomische Komponente. Aber dieser Dekarbonisierungsprozess selber, das ist eben keine Wachstumsmaschine, sondern es wird uns tendenziell Wachstum kosten, weil wir eben mehr Ressourcen in die Produktion von Energie stecken müssen, die wir sonst viel einfacher erzeugen könnten, wenn wir weiterhin auf die fossilen setzen.
Ich möchte...
Moment, Frau Neuber, erst Herr Schie und dann
Sie. Ich möchte noch mal auch diese Initiative von Frau Neubauer auch aus der chinesischen Perspektive aufgreifen. Es ist ja auch nicht nur so, dass die entwickelten Länder nur für sich den kleinen Teil ausmachen und wo sich die Frage berechtigterweise dann aufdrängt, nützt dieser kleine Anteil überhaupt etwas, 3%, 5% oder so, sondern sie zeigen die ersten gangbaren Wege. Also ein Beispiel, die Energieeffizienzprojekte in Deutschland, dass also die Fenster besser isoliert werden, dass die Tür besser isoliert werden. Das ist gerade für ein Schwellenland wie China so dramatisch wichtig. Wie viele Hochhäuser schießen in die Höhe, wenn die Fenster nicht isoliert werden, wenn die Wände energetisch sowieso unsinnig sind, dann verschwenden wir noch viel mehr Energien, als dass wir sie im Moment erzeugen können. Jetzt auch nochmal die erneuerbare Energien. Die erneuerbare Energien verbinden sich zumindest im Teil von Solarenergie sehr viel mit dezentraler Struktur, weil kleinere PV-Fabriken dezentral viel mehr den Strom versorgen können. In einem Land, in zentralstaatlicher regierten Land, ist die dezentrale Struktur an sich ein politisches Risiko. Das heißt, man muss ja auch politisch zeigen, dass Dezentralisierung für diese Länder durchaus auch einen Vorteil hat, und zwar nicht nur einen ökonomischen, sondern auch einen gesellschaftlichen. Wenn die Leute wirklich unabhängiger werden mit ihrer Energie. Und wenn da die Stromnetz dann nicht mehr funktioniert, dann habe ich wenigstens noch ein paar Parzellen auf dem Dach. Ja. Das sind so wichtige Elemente, die im Moment natürlich nicht das ausmachen, was wir erwarten. Aber die zeigen wichtige Signale, sie zeigen auch die ersten Erfolge.
Ich höre jetzt immer so oft das Wort so Absichtserklärung, Signale, das ist wichtig. Die Frage ist, reicht das? Aber Frau Neubauer, Sie wollten, glaube ich, noch eben auf Herrn Kurz reagieren.
Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig anzuerkennen, dass ja auch der gegenwärtige Zustand, in dem weite Teile der Welt auf fossile Energien laufen, das ist ja kein guter Zustand. Also, ne, wir haben es gerade gehört, vielfach sind Energieversorger in den Händen von Autokraten, weil Autokraten können natürlich ganz leicht fossile Energien für sich einnehmen und dann verwalten auf einmal sehr wenige die Energieversorgung von sehr vielen. Und was das auch für Demokratien heißt, das haben wir zuletzt alle in der russischen Invasion der Ukraine erlebt. Also auch völlig ohne Klimakrise ist es für Demokratien die beste Option, wegzukommen, so schnell wie möglich wegzukommen von den fossilen Energien. Während wir hier sind, überlegt ja die Bundesregierung schon wieder neue fossile Abhängigkeiten mit neuen problematischen Staaten zu starten, statt zu tatsächlich den Weg Richtung Friedens, Richtung Freiheitsenergien zu gehen.
Das
Gleiche gilt für die Gesundheit der Menschen. Wenn wir sozusagen wir können gerne diesen ökonomischen Case-off machen und darüber nachdenken, ne, wie können sich Wirtschaften sicher und souverän und frei entwickeln, aber dann let's be honest und lass uns anerkennen, was gerade passiert, welche Kosten fossile Energien für Gesellschaften produzieren, weil sie Menschen krank machen, weil sie die Luft verschmutzen, weil sie dafür sorgen, dass
Frau Neubert,
die Klimafolgen sozusagen schon heute maximalen Druck für Gesellschaften produzieren. Das sind ja Institute wie das Weltwirtschaftsinstitut, World Economic Forum, was ja selbst berechnet, wie groß die Kosten sind für Volkswirtschaften durch Klimafolgen schon heute.
Mhm. Ja, aber das sind nicht die relevanten Kriterien. Sozusagen, wenn Sie selber vermeiden, werden sie trotzdem die Klimafolgen haben. Deshalb muss man das wirklich auseinanderhalten, so unangenehm das ja ist. Aber hier haben wir es nun wirklich mit so einem Kollektivgutproblem zu tun. Das heißt, wenn Sie hier drauf einzahlen, dann haben Sie die Kosten, aber leider keinen garantierten Nutzen. Und dieser Problematik muss man sich stellen. Und ich empfehle auch, diese Dekarbonisierungsdebatte nicht immer über diese doppelten Dividenden zu führen, sondern die Dekarbonisierung muss sich aus sich heraus rechnen. Und sie hat leider nicht die Eigenschaften, dass sie sich ohnehin rechnet. Denn wenn es so wäre, dann bräuchten wir keine Klimakonferenzen. Mhm. Dann würde jeder aus eigenem Antrieb genau auf diese Technologien setzen. Und dann könnten wir das sogar ganz privat über die Kapitalmärkte finanzieren und müssten gar nicht die Staaten an den Start bringen.
Herr Thiersch. Dazu, Herr Kurz, eine Bemerkung oder eine Frage auch an Sie. Können Sie sich denn eine Wirtschaftstransformation, eine Transformation im Wirtschaftlichen vorstellen, wo man Länder zusammenbringt, ja? Die Europäische Union, jemand, alle, die dann interessiert sind. Wir stellen um auf erneuerbare Energien und machen den Handel so, dass wir nur innerhalb dieser Gruppe einen Handel machen. Und alle, die jetzt nicht mit erneuerbaren Energien produzieren, müssen einen hohen Zoll zahlen.
Genau, das ist ja genau das, was unter Ökonomen diskutiert wird. Sie müssen ein gewisses Drohpotenzial aufbauen. Also einfach nur gutes Beispiel sein wollen, das reicht eben nicht. Das ist genau die Idee des Klimaclubs, der möglichst groß geschnitten sein sollte, sodass alle, die in diesem Club sind, untereinander weiterhin frei handeln können. Und die, die von außen kommen, die bekommen dann einen entsprechenden sogenannten Klimazoll, ist mal vereinfacht ausgedrückt, aufgebrummt, sodass sie den wenigstens innerhalb dieses Wirtschaftsraums ein Level Playing Field haben.
Mit der Gefahr natürlich.
Es bleibt aber die Gefahr, dass wenn dieser Club dann immer weniger fossile Brennstoffe verbraucht, dann bleiben umso mehr übrig für diejenigen, die draußen bleiben. Und dann wird der Preis auch günstiger. Ja. Dass dieser berühmte Wasserbetteffekt. Und der wird halt umso eher zu bewältigen sein, je größer dieser Club ist, weil dann können Sie eben wirklich androhen, dass Sie im Zweifel sonst die Handelsvorteile auch noch wegnehmen. Aber dafür muss er wirklich groß sein.
Ja, okay, dafür muss er groß sein. Wäre das ein gangbarer Weg für Sie, Frau Neubauer, so ein Klimaclub?
Also Gott sei Dank liegt ja der Weg, den wir als Bundesrepublik oder überhaupt als Weltgemeinschaft beschreiten, jetzt nicht an meiner persönlichen Meinung. Olaf Scholz wird hier morgen zur Klimakonferenz anreisen und er wird aller Voraussicht nach morgen hier diesen Klimaclub vorstellen. Da haben sich jetzt schon einige Staaten daran beteiligt. Das kann natürlich sozusagen ein Modell sein, was hilft, ne, was sozusagen Staaten, die ähnliche Probleme haben, vor allem Industrienationen zum Beispiel, hilft, nochmal klarer zu werden, wo sie hinwollen und ihnen so ein bisschen so ein Geländer rechts und links gibt. Es darf natürlich kein Club von Staaten sein, die sich gegenseitig irgendwie auf die Schulter klopfen für ihre Klima-Bemühungen, während sie alle reiten, weil sie ihre Klimaziele verpassen. Und ich meine, es ist sozusagen auch die Paradoxie der Geschichte, dass ausgerechnet heute die Bundesregierung wieder gerichtlich verloren hat, weil sie ihre eigenen Klimaschutzgesetze nicht einhält. Das heißt, wir sehen, dass Ambitionen anscheinend irgendwie da sind. Solange es irgendwie um Konstrukte und um Absichten geht, nur bedingt an der Stelle, jetzt bin ich, glaube ich, eingefroren, kann das sein?
Okay.
Nur bedingt an der Stelle.
Wir haben kurz da sind Sie wieder.
Ah, bin ich da. Genau. Wir sehen, es gibt irgendwie eine Bereitschaft auch seitens der Bundesregierung, was anzustoßen. Das ist total gut und das braucht es auch. Wir merken, dass diese Begeisterung schwankt und schwächelt dort, wo es darum geht, konsequent die eigenen Klimaziele einzuhalten, das eigene Klimaschutzgesetz einzuhalten, Maßnahmen wie ein Tempolimit umzusetzen und so weiter und so fort.
Bleiben wir noch ganz kurz zu dem Klimaclub und die Möglichkeit, dass China an sowas teilnimmt, vielleicht noch mal eben als Nachfrage, bevor wir zum Klimaschutzgesetz kommen.
Ich sehe zynischerweise fast ein Gegenbeispiel. E-Autos, Elektroautos. China hatte so viele Elektroautos produziert und aber vor dem Hintergrund, dass der Kohleverströmung sogar noch steigt. Ja, also was für ein Klimaeffekt ist das? Es ist eine Augenwischerei, auch wenn die Autos hier laufen. Sie haben hier sauberen Strom, aber der Produktion selbst dort die liegt eben eine Kohleverströmung auf Jahre, Jahrzehnte hinaus. Das heißt, solange der Westen oder diese Klimaclub nicht entschlossen ist, mit China auch durch eine sehr harte Verhandlung so weit zu gehen, dass sie sagen, okay, Kohleanteil runter, dann bringt das gar nichts, weil nämlich über den Handel die Karbonisierung wieder zurückkommt. Ihr könnt hier entkarbonisieren oder dekarbonisieren, wie ihr wollt. Sobald die Millionen E-Cars von China hier laufen, haben sie all diese Karbonisierungseffekte wieder zurück. Das heißt also, wir können gar nicht so sagen, wir teilen die Welt sauber auf. Hier ist ein besserer Club, da ist ein schlechterer.
Sondern weil wir eben so verwoben sind.
Ja, aber wenn Sie in den Club rein wollen, also wenn Sie Güter in diesen Club exportieren, dann müssen Sie natürlich idealerweise denn den CO2-Gehalt Ihrer Produkte dann auch noch mal bezahlen. Das ist nicht so ganz trivial zu messen. Das ist bei einfachen Produkten wie Stahl noch zu leisten. Aber bei einem Produkt, was aus vielen Vorprodukten entsteht, wird es auch bürokratisch nicht ganz einfach. Wir steigen jetzt ja ein mit diesem Carbon Border Adjustment Mechanism, um erstmal überhaupt herauszufinden, ob überhaupt die Zahlen, die wir dafür brauchen, also der CO2-Gehalt der Güter, überhaupt pragmatisch erfasst werden kann.
Herr Thiersch, Frau Neuber hat es eben schon angesprochen, dass es schwieriger wird, wenn es dann wirklich darum geht, sein eigenes Verhalten vielleicht zu ändern, dass man es auch merkt, die Bundesregierung ganz klar steht zu den Klimazielen. Herr Scholz reist nach Dubai und auf der anderen Seite gibt es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das gesagt hat, das Klimaschutzgesetz funktioniert so nicht, wo man versuchte, alle Sektoren zusammenzupacken und sagt, ihr macht zu wenig, gerade im Bereich Verkehr und Gebäude. Wie wenig ernst nehmen wir diesen Klimawandel aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, wir nehmen ihn nur dann ernst oder wir können ihn vielleicht auch nur dann ernst nehmen, wenn wir direkt betroffen sind. Und wir sind in Deutschland halt noch nicht so sehr betroffen. Ja, das war die Überschwemmung im Ahrtal, die 130 Toten, die es da gab, die hätte man mit der richtigen Katastrophenschutz verhindern können, da hätte man evakuiert. Das kostet Mut von den Politikern, von den Entscheidungsträgern. Also ich glaube, es ist ganz schwierig, eine Akzeptanz hier in der Bevölkerung tatsächlich zu kriegen. Wir haben das am Heizungsgesetz gesehen. Das ist ja unmöglich gelaufen. Ich weiß nicht, wie man es verstärken kann. Ja? Ich glaube, es wird wahrscheinlich langfristig nur so darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich spüren, dass wir Einschränkungen hinnehmen, dass unsere älteren Menschen in Hitzeperioden eher sterben, ja, und dann vielleicht die Familien mal ein bisschen nachdenken und sagen, okay, irgendwas stimmt ja hier nicht. Und dann muss man sich auch natürlich immer sagen, wir können daran ja noch was ändern. Das ist ja der Punkt. Wenn wir jetzt nichts mehr daran ändern können, ist das ja ganz fürchterlich.
Also Sie haben Verständnis für Fridays for Future, haben Sie auch Verständnis für die Aktivisten der Klimakleber?
Nein, ich habe für alle Aktionen in gewisser Weise ein Verständnis, weil letztendlich, es geht natürlich, wir haben das ja immer wieder diskutiert auch, es geht natürlich darum, wird das von der Bevölkerung tatsächlich akzeptiert oder nicht akzeptiert? Aber das ist für mich jetzt überhaupt gar keine Frage. Ja? Eigentlich geht es immer darum zu sehen, wir müssen darauf gestoßen werden. Ja? Und solange mein Nachbar seinen SUV fährt, ja, dann frage ich mich, ich fahre jetzt kein SUV, aber dann frage ich mich, weshalb sollte ich mit der Bahn fahren oder weshalb sollte ich den Bus nehmen? Und das, glaube ich, ist so diese Einstellung in der Gesellschaft.
Also, und dann ist es auch richtig, wenn der SUV von den Klimaklebern behindert wird?
Man kann das ruhig mal als Nadelstich machen. Klar, warum nicht? Also ich meine, die Kriminalisierung der Klimakleber. In Bayern finde ich eine ganz schlimme Sache. Ja, also man sollte ganz andere Sache kriminalisieren. Es geht um Subventionen, die wir, also wenn, Klimawandel ist eine Sache, wir kommen ganz schnell weiter in die Biodiversität. Ja, was machen wir alles kaputt? Aber diejenigen, die es kaputt machen, das sind wir alle, aber die es am meisten kaputt macht, die verfolgen wir nicht. Also es ist ganz schwierig, da in gewisser Weise eine Gerechtigkeit, sage ich mal, aufzubauen oder im Recht zu sprechen.
Ja. Das Stichwort der Betroffenheit nochmal aufzugreifen. Es gibt natürlich hier Länder, und da bin ich auch wieder bei Frau Neubauer, die bei Nichtdemokratie, selbst wenn die Menschen betroffen sind, passiert trotzdem nichts. Also die Extremwetter passiert in China dermaßen, dass ihnen bei einem Platzregen auch in größten Städten wie Peking gleich 20, 30 Leute ertrinken. Ja, also,
das, also da ist der Klimawandel ganz deutlich spürbar.
Ja, also, ja, aber Betroffenheit alleine genügt eben nicht.
Nein.
Sie müssen auch Instrumente haben, die dann etwas gegen die Ursache tun. Und genau da liegt die Krux.
Da sehe ich auch gerade zum Beispiel die Rolle der Aktivisten. Die Rolle. Also in China seit 2013 ist diese zivilgesellschaftliche Bewegung wirklich zurückgefahren worden. Es gibt keine anderen Stimme mehr auf der Straße. Die Katastrophen können ja noch weiter so schlimm werden, vielleicht noch viel schlimmer werden. Es gibt keine Stimmen von der Straße. Und wenn ich zum Beispiel in Dubai schon Aktivisten aus den Philippinen wahrnehme, dann kann ich sagen, okay, in den Philippinen gibt es sicherlich auch ganz schlimme Katastrophen. Aber zumindest hören wir ja auch noch davon. In China hört man fast nicht mehr.
Ja, Frau Neubauer, Sie wollten dazu noch was sagen.
Naja, ich glaube, zwei Sachen. Das eine ist, worum geht es denn hier eigentlich? Und was wollen wir denn eigentlich umsetzen? Und wenn man sich anguckt, die Liste von Maßnahmen, die gemacht werden muss, gerade in einem Land wie Deutschland, dann stellen wir fest, die allermeisten Klimaschutzmaßnahmen, das wären auch einfach sinnvolle Maßnahmen, auch wenn es die Klimakrise gar nicht gäbe. Es wäre einfach gut, wenn unsere Luft die Menschen nicht mehr krank macht.
Was wäre das Wichtigste für Sie? Was wäre Ihre wichtigste Forderung, wenn Sie jetzt mit Herrn Scholz morgen sprechen könnten?
Ja, wenn ich das noch einmal ganz kurz... wenn ich das noch einmal ganz kurz skizzieren kann, ich glaube, es ist wichtig, sozusagen einmal anzuerkennen, mit der die Klimakrise setzt uns vor ein Problem, was dafür sorgen kann, dass Menschen sicherer und gesünder und freier leben können. Und das ist sozusagen, das sind die ganzen Optionen, die sich aufmachen, dass die Kinder sozusagen sicher zur Schule kommen, weil es die künftigen Fahrradwege gibt, dass Menschen, egal wie viel Geld sie haben, auf dem Land gut angebunden sind, weil sie nicht von einem Auto abhängen, dass ältere Menschen, egal in welcher Branche sie arbeiten, wissen, sie werden auch noch in 10 Jahren einen guten Job haben, weil wir machen tolle Weiterbildung, wir machen Fortbildung, wir sorgen dafür, dass eine Industrietransformation richtig gerecht stattfindet und wir sorgen auch noch dafür, dass wir Menschen auf anderen Kontinenten ehrlich in die Augen gucken können, weil wir wissen, wir leben nicht auf deren Kosten. Also ich meine, das ist ja ein Wahnsinnsangebot eigentlich. Und dazu haben wir jetzt noch eine riesengroße moralische und auch politische Verpflichtung, weil es einen Vertrag gibt, ein Pariser Klimaabkommen und weil es eben eine existenzielle Krise gibt und dahinter eben auch ganz viel Katastrophe lauern, die wir verhindern müssen. Das heißt, wenn wir davon sprechen, wofür müssen wir denn hier Menschen begeistern, ist es ja eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt muss man sich fragen, wie kann es sein, dass trotzdem so viele Menschen meinen, oh, Klima will ich nicht und darauf habe ich keine Lust. Und ich glaube, da lohnt es sich auch einmal sehr kritisch auf die Politik zu gucken und wie es sein kann, dass zum Beispiel bis heute kein Klimanotstand ausgesprochen wurde von der Bundesregierung. Wenn die keinen Klimanotstand aussprechen,
Frau
wenn
Neubauer, darauf gibt es eine ziemlich einfache Antwort, Frau Neubauer, weil das, was Sie skizzieren, ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist nicht einfach eine Win-Win-Situation, sondern sie werden dann bei anderen Bereichen, die ebenfalls wichtig ist für den Massenwohlstand, entsprechende Einbußen haben. Und am Ende des Tages brauchen sie ja Mehrheiten dafür. Und deshalb will ich an der Stelle auch nochmal dafür plädieren, dass man sich bei allen Maßnahmen zur Emissionsreduktion eben auf möglichst marktwirtschaftliche Instrumente verständigt, weil die hohen Kosten noch zu den geringsten Niveaus abdecken können. Also es wird sowieso teuer werden, man wird an anderer Stelle auf Konsum verzichten müssen, den man sonst haben könnte. Aber um eben diesen Verzicht möglichst klein zu halten, bieten sich eben marktwirtschaftliche Instrumente an und eben gerade keine dirigistischen Instrumente, denn dann wird es noch teurer und dann wird umso eher der Konsens für diese Politik bröseln.
Aber kann das funktionieren?
Ja, da würde ich Ihnen tatsächlich, da würde ich Ihnen wirklich widersprechen. Ich meine, sagen, dass wir auch marktwirtschaftliche Instrumente brauchen, ist klar. Wir waren es als Bewegung, die zum Beispiel sehr sozusagen breit und ja auch extrem erfolgreich für den CO2-Preis in Deutschland geworben haben. Das haben wir als Fridays for Future umgesetzt, das sozusagen gefordert, dass es diese, dass es dafür eine Debatte gab und die hatte Erfolg. Jetzt haben wir einen CO2-Preis. Gleichzeitig, worauf ich hinaus möchte, ist, wenn eine Bundesregierung, allen voran ein Kanzler, es nicht schafft, loszuziehen, den Menschen klarzumachen, wie dramatisch die Lage ist, dass wir natürlich längst auch in Deutschland die Folgen spüren, wenn man genau hinguckt, dass man nur einmal den Landwirten auch in Deutschland zuhören muss, was sie gerade erleben dieses Jahr mit den Ernten, wie krass die Existenzängste da sind. Wenn man nur einmal genau hinguckt an die Altenheime, wo unsere Großeltern sind, die es hart haben den Sommer, die nicht gut geschützt sind. Also wenn man da hinguckt, die Folgen sind überall da. Aber es liegt natürlich auch an der Regierung anzuerkennen, wie dramatisch die Lage ist und davon dann eben auch eine politische Kraft zu schaffen, zu sagen, jetzt ziehen wir los, wir sorgen dafür, dass die Lösungen die besten sind, die effizientesten, diejenigen, die Wohlstand bringen, diejenigen, die uns am wenigsten kosten, aber die unterm Strich auch dafür sorgen können, dass die Ziele eingehalten werden. Das darf also doch
und
nicht
die Welt viel weit funktionieren, darf man nicht vergessen.
Das wäre nämlich genau meine Frage. Herr Thiersch, finden Sie, ist es richtig, wenn man sagt, man muss, oder ist das Ihre Meinung, dass man einfach mehr, ja, dass die Bundesregierung auch mehr verordnen müsste, dass man viel härtere Gesetze, schärfere Klimaschutzgesetze machen muss, auch wenn dann die Akzeptanz schwindet, denn die schwindet ja in letzter Zeit, weil natürlich auch andere...
Das Gedanken habe ich ja nicht gefordert, wenn ich das kurz in den Raum werfen kann. Nee. Das jetzt gerade. Also, wenn die das wollen, ist das gut, aber das habe ich jetzt gerade gar nicht so gesagt.
Okay, gut.
Naja, ich denke, die Wirtschaft, die will ja Regeln haben, um zu wissen, in welche Richtung sie gehen muss. Und ich weiß nicht, ob man alles mit marktwirtschaftlichen Mechanismen tatsächlich hinkriegt. Ich glaube, wir haben teilweise zu wenig hingekriegt, weil wir haben das größte Sterben der Natur und wir haben diesen massiven Klimawandel. Und ich glaube, wahrscheinlich muss man noch stärker regulieren oder man muss den CO2-Preis noch sehr stark erhöhen, damit die Wirtschaft sich sozusagen daran richten kann.
Genau. Aber das bringt ja nichts, wenn Deutschland das alleine macht.
Ja, aber wir müssen schon bei uns anfangen und natürlich, Sie haben natürlich irgendwie recht, aber wenn wir es machen, dann kann man natürlich auch es international fordern und sagen auf Konferenzen, sei es in der EU, sagen, wir sagen jetzt, wir sozusagen stellen die und die Regeln für die Wirtschaft auch für, sagen wir uns, als Normalbürger. Und dann könnte das zumindest in der EU langsam vielleicht mal durchsickern, dass das in anderen Ländern auch verwirklicht wird. Nur so kann es ja gehen in einem gewissen Grade von einem langsamen Weg. Ja? Weil die Befürchtung für mich ist ganz einfach, dass wir es eben nicht schaffen. Und wenn wir es in den nächsten 10, 20 Jahren nicht schaffen, ja, was glauben Sie denn, was wir dann für ein politisches System hier bekommen?
Machen Sie es nochmal plastisch aus Ihrer Sicht, aus Ihrer meteorologischen Sicht. Was bedeutet das, wenn wir es nicht schaffen, wenn die Erwärmung stärker wird? Einfach nur nochmal um 0,3 Grad zum Beispiel mehr.
Naja, Sie können in den Städten in Deutschland dann nicht mehr leben. Ja? Also das Leben in den Städten wird im Sommer unerträglich werden. Die Landwirtschaft, wir haben einen Grundwasserspiegel, der seit etwa 20 Jahren in Deutschland abnimmt. Und er regeneriert sich nicht. Jetzt haben wir mal ein halbes Jahr relativ Niederschläge gehabt. Also uns fehlt es zukünftig massiv an Wasser. Die Gletscher in den Alpen schmelzen ab. Woher soll das Wasser im Sommer in den Rhein kommen, in die Donau? Ja, die laufen trocken zeitweise. Erst wenn es wieder in den Alpen regnet, haben sie Wasser in diesen Flüssen. Das ist ein Szenario für die nächsten 30 Jahre, nicht für die nächsten 10. Ja, weil so lange haben wir noch die Gletscher und die versorgen uns mit Wasser. Also Wasser, dann die Hitze, die Dürren, Landwirtschaft. Ja? Also nicht umsonst versuchen jetzt Landwirte, zumindest die Biolandwirte, Agroforst zu machen. Also einen Forst, sozusagen Bäume, gleichzeitig auch letztendlich Getreide, dazu Beerensträucher und so weiter, dass das ein System wird. Damit könnten wir uns in Deutschland schon einigermaßen in gewisser Weise ernähren. Aber das sind alles Dinge, die man ausprobieren muss, damit wir tatsächlich sozusagen höhere Temperaturen in Deutschland auch noch ertragen können.
Eben, es zeigt aber eben auch, wir müssen neben der Vermeidungsstrategie auch an die Anpassungsstrategie denken, auch aus humanitären Gründen übrigens. Und natürlich auch daran denken, wo lässt sich auf der Welt CO2 am günstigsten vermeiden. Das wird, je näher wir der Dekarbonisierung kommen, hierzulande immer teurer werden. Und während das in anderen Teilen der Welt eben noch günstiger ist, also wir müssen hier auch über diese nationale, über den nationalen Tellerrand hinausschauen, wenn wir das wirklich als globales Problem verstehen.
Aber nur in den reichen Ländern lässt sich CO2 wirklich wirkungsvoll einsparen. Ein Afrikaner setzt 2 Tonnen frei.
Da wird es sehr teuer, wenn Sie an die 0% heranwollen der Emissionen. Und was eben immer noch eine wichtige Strategie sein muss, Technologien zu entwickeln, also wirklich neue Technologien zu entwickeln, die das Potenzial haben, tatsächlich die Fossilen am Markt zu unterbieten. Ob uns das gelingt, weiß ich nicht, aber das wäre eine Strategie, die dann dieses Kooperationsproblem, was wir weltweit immer noch haben, tatsächlich lösen könnte. Deshalb würde ich schon dafür plädieren, stärker noch in die Grundlagenforschung hier auch zu gehen und nicht nur darauf zu setzen, dass wir die Technologien, die wir heute schon kennen, vermehrt einsetzen, um dann diesen Kontinent zu dekarbonisieren.
Aber wir haben zu wenig Zeit, um darauf zu warten. Also wir müssen mit den heutigen Technologien angehen. Ich gebe Ihnen völlig recht. Eventuell ergeben sich in den nächsten 10, 20 Jahren andere Technologien. Keine Frage.
Aber erst einmal müssen wir eben auch so technologisch offen wie möglich bleiben, um hier eben keine Chancen zu verspielen.
Ja. Und ich glaube, wir müssen auch noch auf einen anderen Faktor achten. Diese Art der Industrialisierung, die aus dem Westen kommt, die wird wiederholt in China, bald in Indien, in Indonesien. Wir sehen jetzt schon den Kohlenverströmung in Indien steigen, wo die Industrialisierung gerade am Anfang steht. Wenn man hier nicht angreift, ansetzt, wenn man die Indern nicht überzeugen kann, ihr dürft euch Industrialisierung, aber bitte nicht so, wie wir es einfach historisch gemacht haben. Da finde ich, das ist nicht mehr nur eine technologische Frage. Dann finde ich schon eine Frage, wie man die Industrialisierung insgesamt organisiert. Also wie China das gemacht hatte, das darf nicht ein zweites Mal mit Indien passieren.
Die Frage ist aber, wer darauf Einfluss hat. Und Frau Neubauer, es gab ja auch Kritik am Klimagipfelpräsident, eben Sultan Ahmed Al-Jaber, der eben auch Industrieminister ist, der auch Chef der staatlichen Ölgesellschaft ist. Ist er vielleicht gerade der Richtige aufgrund seines Jobs, wenn er sozusagen da Ergebnisse zum Ausstieg aus fossilen Energien präsentieren will, dass man es ihm sogar eher abnimmt als anderen? Oder ist er eben gerade der Falsche?
Ja, also zuletzt wurden Veröffentlichungen sichtbar, die gezeigt haben, dass es anscheinend wohl auch im Sinne dieses COP-Präsidenten Al-Jaber war, dass Gespräche für die Klimakonferenz genutzt werden sollten, um, was das total verboten ist, Öldeals zu machen mit seinem Konzern. Das heißt, das Misstrauen hier ist gigantisch groß. Niemand geht davon aus, dass der sozusagen auf unserer Seite hier steht. Wenn doch, bin ich die Erste, die sich da sehr gerne überraschen lässt. Aber wir sind da sehr vorsichtig. Es wäre notwendig gewesen, dass er von seinem Job als CEO von einem Ölkonzern zurücktritt, zumindest für die Zeit, in der er COP-Präsident ist. Das hat er nicht gemacht. Wiederholt wurde er darauf hingewiesen, wurde das gefordert, wurde dafür kritisiert. Das hätte geholfen, um irgendwie so eine Art von Integrität dazu vermuten. Aber nein, wir gehen davon aus, dass das theoretisch, glaube ich, wäre das eine tolle Idee zu sagen, da setzt man da jemanden hin, der kommt wirklich aus der fossilsten der fossilen Ecke und zeigt, wie so ein Richtungswechsel geht, hat auch die ökonomischen Argumente, bringt die Wirtschaft mit an Bord. Das wäre ja eigentlich eine ganz fantastische Geschichte, geht aber nur auf, wenn er 100% klar ist und nicht eben diese COP nutzt, um unglaublich viele Schlupflöcher in solche Verabredungen einzubauen, damit die Ölkonzerne noch ein bisschen weitermachen können. Und das ist ja die große Befürchtung bei dieser Klimakonferenz, dass eben es den fossilen Konzernen gelingt, im schlimmsten Falle, wir arbeiten dagegen an, kleine Wörter einzubauen in die Vereinbarungen, die hier getroffen werden, die letztendlich eben dafür sorgen, dass man sich dann doch nicht für einen fossilen Ausstieg entscheidet, sondern nur einen Ausstieg aus was auch immer, fossilen Emissionen, was dann zum Beispiel die Übersetzung wäre für wir machen weiter wie bisher, aber setzen auf sozusagen Zukunftstechnologien, die nicht absehbar in irgendeinem Ausmaße da sind, dass sie uns aus der Misere raushelfen.
Also eine Verbindlichkeit ist da ganz wichtig. Wir haben noch eine Minute, Herr
Kuhl. Ja, zeigt am Ende aber, wenn man Dekarbonisierung ernst nimmt, dann müssen weite Teile der fossilen Rohstoffe da bleiben, wo sie jetzt sind, nämlich im Boden. Und das sind große Vermögenswerte, die daran geknüpft sind. Und ob man die freiwillig aufgibt, wissen wir nicht. Vielleicht geht es mit CCS-Technologien, dass man also die Fossilen weiter nutzt, aber dann CO2 abscheidet. Das könnte eine Lösung sein. Ich glaube nicht, dass wir weltweit erleben werden, dass die fossilen Rohstoffvorkommen, die wir leicht abbauen können, tatsächlich im Boden bleiben.
Okay, es sind eine Menge Themen, die schwierig zu lösen sind. Das ist völlig klar. Herr Thiersch, da haben wir Sie hier schon mal bei uns haben. Jetzt haben wir so viel über Klima geredet, aber noch mal einmal zum Wetter. Wird es nächste Woche wärmer?
Ich will nur so kurz sagen, sobald die Temperaturen über 4 Grad weltweit steigen, gibt es keine Ausstoß von CO2 mehr, weil der Handel und auch die politischen Systeme zusammenbrechen. Es bleibt noch ein bisschen kalt.
Na gut, Okay. Vielen Dank für die Diskussion, Herr Thiersch, Herr Schie, Herr Kurz, Entschuldigung, und Frau Neubauer. Alles Gute da nach Dubai. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.